Hat über die Bibelschule im Gottesdienst. Roland Fischer ist Rektor der Hochschule in Friedensau und ein Liturg. Also er versteht sich als ein Liturgiewissenschaftler in der Adventgemeinde, und darum dachte ich jetzt auch an das stille Gebet, weil ich das sehr schön finde, diese Einrichtung in der Adventgemeinde, dass jemand für dich betet, wenn du einen Dienst tust. Wir haben uns überlegt, dass wir eine kooperative Predigt halten. Der Teil von Renate fällt kleiner aus. Das tut mir leid, wenn ich höre, in der Bibelschule, die Frau ist das Objekt der Männer. Und das scheint Gott gewusst zu haben, und deshalb hat er das da auch reingeschrieben, dass Männer gerne Dinge zum Objekt machen. Aber ich denke, wir haben auch das Gegenteil. In der Genesis ist gesprochen davon, dass die Frau aus der Rippe des Menschen in der Herzgegend ist, die Rippe geschaffen worden ist, dann heißt das nicht, der Mann war zuerst und dann kam die Frau, sondern Adam, der Mensch, war zuerst, und die Geschlechterteilung wird in eine Geschichte gepackt. Und das habe ich auch an diesem Wochenende gelernt. Ja, nicht aus dem Kopf, nicht unter den Füßen, am Herzen ist die Hilfe Gottes, Ezer. Und wenn Gott den Heiligen Geist als die Hilfe bezeichnet und die Frau die Hilfe des Menschen ist, dann müsste man sagen, mehr Adel geht nicht. Also, das gegenwärtige Viertel, ach, da noch eine Bemerkung. Eigentlich ist jede Predigt Bibelschule. In der Adventgemeinde, auch Karl Barth sah Predigt immer als Auslegung des Wortes Gottes. Das gegenwärtige Viertel der Bibelschule steht unter dem Titel Education und wurde von den Präsidenten verschiedener adventistischer Colleges und Universitäten in Nordamerika angeregt. Im Deutschen trennen wir zwischen Erziehung und Bildung. Das sind komplementäre Begriffe. Weil Bildung viel stärker auf die Selbstständigkeit und die Selbstentfaltung abhebt, aber im englischen Begriff Education ist beides erhalten. Erziehung als Lenkung und Leitung anderer sowie Bildung vornehmlich als Selbsterziehung und Persönlichkeitsbildung. Und Renate will uns jetzt ein wenig in die Gedanken dieses Viertels nochmal einführen.
Ja, ich fühle mich also keineswegs diskriminiert, weil jetzt mein Part ein bisschen kürzer ist. Ich wollte das so. Ich habe jetzt anlässlich dieses Quartals, dieses Themas, gelesen im Buch Erziehung von E.G. Weidt. Und das war jetzt für mich ganz spannend. Sie hat nämlich doch einige interessante und moderne Thesen zum Thema Erziehung. Da sagt sie zum Beispiel, zu viele Erziehungsmaßnahmen sind genauso schlimm wie zu wenige, also weder Überbehütung noch Vernachlässigung ist gut, Grenzen setzen, aber nicht gängeln, Freiheit ja, aber nicht Gleichgültigkeit. Ganz wichtig, dass sie sagt, die Basis für jede Erziehung muss Liebe sein. Und dann fand ich nochmal ganz besonders interessant, sie sagt, den Willen des Kindes zu brechen, und das zitiere ich wörtlich, stellt einen gewaltigen Missgriff dar. Dass sie da so klar ist, das finde ich gut. Ich kann mich erinnern, es gab, oder das ist vielleicht besonders im Zusammenhang mit deutscher Geschichte wichtig, es gibt dieses Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Harrer. Das war die Pädagogin des Nationalsozialismus. Und ihre Bücher wurden verboten von den Alliierten. Dieses Buch über die Kindererziehung ist aber danach, da hieß es dann Die Mutter und ihr erstes Kind, neu aufgelegt worden bis ins Jahr 1987. Und meine Mutter hat mir dieses Buch geschenkt. Also ich habe es damals nicht gelesen, ich habe mal kurz reingeschaut, dann habe ich es wieder weggelegt. Ich glaube, meine Mutter hat es auch nicht wirklich gelesen. Allerdings, ja, habe ich doch manchmal so diese Verunsicherung gespürt. Ne? Diese These so vom Brechen des Willens, die war schon in dieser Zeit akut war unterwegs irgendwie. Ja? Sie sagt dann weiter, ein kluger Erzieher wird im Umgang mit seinen Schülern versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen und ihr Ehrgefühl zu stärken. Also da hat sie eben einen wirklich positiven Ansatz, und indem sie sagt, besser bitten als befehlen, da sieht man auch nochmal so ihr positives Menschenbild und den Respekt auch, den sie auch für Kinder einfordert. Und ganz pragmatisch stellt sie dann auch noch fest, beständiger Tadel bessert nicht, das ist einfach so. Ihre Erziehungsziele sind Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Selbstbeherrschung und selbstständiges Denken, nicht nachplappern von fremden Gedanken. Also das, da bin ich ganz bei ihr. Und dazu passt dann auch, dass sie sagt, Gehorsam soll aus Einsicht herauskommen. Also sicherlich, Kinder, die Einsicht wächst und altersangepasst, aber grundsätzlich ist die Einsicht die Basis für den Gehorsam. Sie geht dann auch besonders auf die Lehrer ein. Sie sagt, Lehrer müssen Vorbilder sein, also nicht Wasser predigen und Wein trinken. Und dass der Beruf der Lehrer ein sehr herausfordernder ist, das weiß sie auch und stellt fest, dass deshalb gerade eine gute Work-Life-Balance, das schreibt sie so natürlich nicht, aber sinngemäß sagt sie genau das, gar ganz besonders wichtig ist. Ihr Ansatz konkret ist da dann ganz besonders radikal, wenn sie sagt, der Lehrer, die Lehrerin soll sich hüten vor Vergnügungen und Veranstaltungen, die eher Erschöpfung als Erholung bedeuten. Und sie empfiehlt stattdessen Bewegung im Freien und bei nützlicher Arbeit. Also ja, zumindest bedenkenswert. Es gibt für dieses Viertel Parallelen zwischen dem Studienheft, was wir haben, und dem Buch Erziehung. Und ich gebe euch da einen kleinen Überblick, speziell was diese Verschränkungen anbetrifft. Wir hatten in der ersten Woche das Thema im Garten Eden, Gott als Pädagoge. Und das ist, ja, sagt es mal, zutiefst egeweiht, wenn sie sagt, Gott ist die Quelle aller Weisheit. Und wenn Gott die Quelle aller Weisheit ist, dann macht es Sinn, von ihm zu lernen. Und im Paradies, so stellt sie sich das vor, ist die Beziehung der Menschen zu Gott ganz direkt und ungefiltert, und so soll es auch wieder werden. Dann Erziehung in der Familie, das ist das nächste Thema gewesen, der göttliche Erziehungsplan. Christus ist der Stellvertreter des Vaters und Bindeglied zwischen Gott und den Menschen, und die Eltern sind sozusagen die Lehrbeauftragten Gottes in ihren Familien. Und was ich besonders interessant finde, dass sie sagt, eine gründliche Vorbereitung darauf, ein Kind zu erziehen, wäre für Eltern ganz besonders dringend wichtig, und zwar für alle beide, nicht nur für die Mutter, sondern beide Eltern sollten da sich gründlich vorbereiten. Wir haben dann in der fünften Woche das in der Betrachtung in Jesu Angesicht blicken. Da geht es darum, Gottes Charakter zu erkennen, sich für ihn zu öffnen und seinem Vorbild zu folgen. Das ist eigentlich auch genau das, was Schwester Weidt in ihrem Buch schreibt. Und auf der Freitagsseite in dieser Woche wird dann auch ausgiebig aus ihrem Buch Erziehung zitiert. Dann kommt das Thema Lektionen der Gnade und Barmherzigkeit, das Vorbild Gottes und Jesu. Das ist sozusagen auch Basis des Buches Erziehung. In dem Wissen um Gott hat alle wahre Erkenntnis und echte Entwicklung ihren Ursprung, schreibt sie. Dann geht es später um Erziehung und Erlösung. In unserem Studienheft heißt es, christliche Erziehung will zum Gelingen des Lebens beitragen und dazu Gottes Bild im Menschen wiederherzustellen. Und Geweiht sagt, Erziehung ist mehr als die Vorbereitung auf die Anforderungen des Lebens. Erziehung ist mehr als Fachwissen. Erziehung zielt auf die gesamte Persönlichkeit und zielt darauf, die Menschen zur Übereinstimmung mit dem Willen des Schöpfers zu führen. Und so haben dann Erziehung und Bildung das gleiche Ziel. Auch bei der Erlösung geht es darum, mit dem Willen Gottes übereinzustimmen. Dann kommt in der 10. Woche das Thema Wissenschaft und Kunst. Der Tenor ist, aufgrund der gottgeschenkten Fähigkeiten kann sich der Mensch künstlerisch ausdrücken und mit wissenschaftlichen Methoden die Welt erforschen. Im Buch Erziehung gibt es ein Kapitel Wissenschaft und Wort Gottes und es gibt ein Kapitel Dichtkunst und Gesang. Geweiht ist der Überzeugung, die Wissenschaft entdeckt die Wunder der Natur und kann, richtig verstanden, nicht mit der göttlichen Offenbarung im Widerspruch stehen. Der Widerstreit zwischen Wissenschaft und Offenbarung kann nur auf irrtümlichen Folgerungen aus der Naturbeobachtung beruhen. Heute, die moderne Theologie ist in der Lage, diesen scheinbaren Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und biblischen Aussagen anders aufzulösen, indem sie die Bibel zwar ganz ernst nimmt, die Erkenntnisse der Naturwissenschaft aber trotzdem nicht als Irrtümer bekämpfen muss. In der 11. Woche geht es um Arbeit und Beruf. Arbeit gehört zur guten Ordnung Gottes. Das Verständnis von Arbeit ist vom Glauben durchdrungen und das wirkt sich aus auf den Alltag und natürlich auch auf den Arbeitsalltag. Geweiht geht sehr ausführlich, sehr ins Detail in diesem Thema. Sie zitiert dann viele, viele Texte, die alle da einen trefflichen Bezug haben und zitiert unter anderem, trachtet nach Recht, helft dem Unterdrückten, schafft dem Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Also das ist auch Basis für das Erwerbsleben. Und ihre Grundsätze, die sie hervorhebt, sind dann Fleiß, Ehrlichkeit, Sparsamkeit und Mäßigkeit. Dann gibt es ein Kapitel über den Sabbat im Buch Erziehung und auch in unserem Quartal. Und zum Schluss das wertvollste Geschenk, das Lernen geht weiter in der Ewigkeit und zwar ohne Druck und Prüfungsangst. Und der Gedanke von ihr ist, wenn der Mensch in die Gegenwart Gottes zurückversetzt ist, wird er wieder wie am Anfang unterwiesen werden, direkt von Gott. Und interessant auch, das legt so nochmal da, wie sie überhaupt denkt, wenn sie sagt, in diesem Leben liegt die tiefste Freude und die vornehmste Erziehung im Dienen. Und auf der neuen Erde wird auch unsere größte Wonne, schreibt sie, und höchste Schulung im Dienen bestehen. Soweit mein Überblick.
Ja, herzlichen Dank, Renate. Du wirst nachher noch mal dich direkt an die Gemeinde wenden, weil wir machen uns ein bisschen Sorgen, dass Corona die Bibelschule auf eine Weise beeinflusst, wie wir sie nicht haben wollen. Wir sitzen ja gerne in Kreisen, wir reden gerne miteinander, aber jetzt haben wir den Stofflappen und wir haben Regeln, die die Gemeinschaft einschränken, gerade auch am Sabbat. Und da möchten wir was tun und wir sind froh, dass der Gemeinderat gesagt hat, der 17. Oktober ist der Lektionssabbat. Und wir können ein wenig darüber reden. Wir hatten letzte Woche auch Gäste und uns schwebt vor, darüber werden wir später noch reden, kann man das nicht verbinden, diese beiden Themen. Aber vorher wollte ich noch im Anschluss an das Gehörte etwas vertiefen. Bildung wird in unseren Tagen oft als Ressource oder Rohstoff bezeichnet und da spürt man direkt den Griff der Ökonomie nach uns. Weil wenn wir Rohstoff sind und die Bildung, dann kann man damit viel machen. Und wir sind ja ein rohstoffarmes Land, also was soll Deutschland anderes machen, als in die Bildung zu investieren. Wir wissen also auch, dass säkulare Denken sieht, dass Bildung ein lebenslanger Prozess ist oder wir lebenslang lernen müssen, wie es so schön heißt, und dass auch die Persönlichkeitsentwicklung irgendwie nie abgeschlossen ist. Es geht immer wieder um die Weiterentwicklung von Kenntnissen, die Modifikation von Vorhandenem und es geht um wirtschaftliche Kennzahlen. Die Welt ändert sich, das müssen wir auch. Aber gehen wir doch erstmal der Reihenfolge nach. Was kommt zuerst, Bildung oder Erziehung? Naja, die Erziehung ist natürlich für das Kind das Erste. Wir haben es gehört, die elterliche Zuwendung und Georges Geschichte hat ja deutlich gemacht, wie sehr Eltern auch daran interessiert sind, dass ihre Kinder im Leben was werden, dass sie nicht verloren gehen, dass sie Kompetenzen, Mündigkeit erwerben, dass sie konkurrenzfähig sind, ja, Weltläufigkeit entwickeln. Dabei geht es nicht bloß um Fähigkeiten und Kenntnisse, sondern immer auch um die persönliche Einstellung, um die Haltung dahinter. Also um Handlungswillen und Handlungsfähigkeit, vermittelt durch Wertorientierung. Das sind jetzt eine Menge unterschiedlicher Begriffe, auch abstrakter Begriffe, um ein einziges Ziel, das sehr komplex ist, zu beschreiben. Wir wollen das jetzt etwas aufdröseln. Markus, der Evangelist, sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, dabei aber seine Seele, gemeint ist das gute oder ewige Leben, verliert. Wie funktioniert Lernen? Lernen ist eigentlich Entdecken, nicht unbedingt Frontalunterricht oder das permanente Wiederholen. Beides, das Pauken und die Vorlesung, kommt allerdings im pädagogischen Vollzug immer wieder vor. Aber Ellen White kritisierte, und wir haben das schon gehört, die Überbetonung der kognitiven Fähigkeiten, das Pauken und Auswendiglernen. Und so war das im 19. Jahrhundert. Denn ganz allgemein gesprochen ist Lernen eine dauerhafte Verhaltensänderung aufgrund von Erfahrung. Das sagt uns jedenfalls Horst Siebert, ein Experte. Und wir wissen mittlerweile, es gibt ganz unterschiedliche Lerntypen. Kann man Glauben lernen? Ja, denn der Glaube kommt durch das Hören des göttlichen Wortes. Wir müssen uns dem immer wieder aussetzen, damit wir es auch nicht vergessen. Und nein, denn die innewohnende bildende Kraft des Glaubens ist ein Geschenk, keine Regel. Kein Rezept hilft uns glauben. Echter Glauben beruht nicht auf Indoktrination, dieser berühmte Nürnberger Trichter, in dem man dann immer wieder reinsteckt. Wir hörten das, das Mäkeln, das Wiederholen, das motiviert niemanden. Echter Glaube beruht auf Vertrauen durch gemachte Erfahrung. Dennoch hat Erziehung als Unterweisung seinen Platz. Also die geplante Einflussnahme, wir auch in der Sabbatschule überlegen uns ja, was tragen wir euch vor, und wir wollen auch, dass die Gesprächsleiter das können. Im Moment spielt aber diese Vorbereitung nicht so eine große Rolle, aber ich sehe Katrin, die überlegt natürlich mit ihrem Team, Annette, Ursula Weigert und wer da alles zugehört, überlegen sich gut, was sie anbieten. Also die geplante Einflussnahme oder Unterweisung spielt eine Rolle. Aber auch hier spielt Vertrauen und eine gute Kommunikation eine entscheidende Rolle. Die Autorität einer Person wird ihr von anderen zugeschrieben. Wahre Autorität erkennt man in der Regel daran, dass sie durch ein Vorbild wirkt und nicht durch Strafandrohung. Also wenn da am Ende das Schafott steht, ich habe gelernt, weil ich mich in meine Lehrerin in der Regel verliebt habe. Schwester Carola, eine Nonne mit ganz langen Haaren, wenn die mal aufmachte, habe ich hingeguckt und war hingerissen als Schüler bei den Ursulinen. Schwester Carola ist jetzt 80 oder 85 und ich bin, ja. Also es war ein Unterschied und darum ging es auch nicht. Also meine Skilehrerin, eine auch lange Haare, roter Anzug in der Schweiz, ich war hingerissen. Und dann guckt man genauer hin und lernt auch was. Lernen am Vorbild kann jedoch kein durch und durch gesteuerter Erziehungsprozess sein. Weil ich wähle mir jemanden zum Vorbild. Und diese erotische Spannung, die dann da auch immer von Sokrates gewusst wurde, wurde durchgespielt, auch schon in den antiken Schriften. Und man hat damit Homosexualität tatsächlich, Päderastie war in Griechenland eine Institution. Da sollte der nicht Erzeuger den Schüler durch Eromenon zu den Zielen bringen. Und das hat uns in große Schwierigkeiten gebracht. Also so alt ist das Thema und es hängt auch mit den Bildungsphilosophien, die dahinter stehen, zusammen. Was ist jetzt Bildung? Bildung betrifft nicht so sehr die Inhalte, sondern vielmehr die Persönlichkeitsentwicklung und die Selbsterziehung am Ende. Wilhelm von Humboldts Idee der ganzheitlichen Bildung zielte auf ein aufgeklärtes Bildungsideal. Also das 19. Jahrhundert war wieder völlig verliebt, verschossen in die Antike, und da war Platon natürlich ganz wichtig. Aber es ging um ein aufgeklärtes Persönlichkeitsideal im Umgang mit Menschen und Dingen. Wilhelm von Humboldt sagt, es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen. Und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen dürfen. Und Humboldt denkt, so behält ein Bürger als aufgeklärter Mensch immer die Freiheit, von einem Thema zum anderen übergehen zu können. Das erhält ihm natürlich auch seine wirtschaftliche Freiheit. Jemand, der Geld hat, kann sich aussuchen, was als nächstes dran ist. Das ist aber auch nicht so einfach. Er muss wissen, was dran ist. Und das ist ein anderer Stress, als wenn man immer gesagt bekommt, und jetzt ist das dran. Und mittlerweile merken wir, diese Gesellschaft besteht immer mehr aus Menschen, die jeder für sich an ihrer Stelle wissen müssen, was dran ist. Markus sagt dazu, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Der spätmittelalterliche thüringische Meister Eckhart, er lebte von 1260 bis ungefähr 1328, verstand also 500 Jahre vor Humboldt Bildung noch frommer als die Wiederannäherung an die Gottebenbildlichkeit. Er nannte das das Wiedereingebildetwerden in Gott. Und das ist Bildung. Aber vielleicht liegen die beiden Ideale, also das von Humboldt und das von Meister Eckhart, gar nicht so weit auseinander. Wenn man unter Bildung, und Ellen White spricht in diesem Zusammenhang immer von higher education, von höherer Bildung, als ein selbstreflexives Lernen versteht. Ein Lernen, das sich stets den wirklich relevanten Inhalten bewusst ist. Die adventistische Erziehungslehre kennt vor allem drei bestimmte Ziele: Ganzheitlichkeit, Charakterentwicklung und Dienst. Ganzheitlichkeit, Charakterentwicklung und Dienst. Roland Fischer, der Rektor der Theologischen Hochschule in Friedensau, fasst es so zusammen: Die Entfaltung der ganzheitlichen Kräfte des Menschen soll zum Dienst für Gott und die Menschen befähigen und die Charakterentwicklung fördern. Diese wiederum, die Charakterentwicklung, hat das Ziel, sich selbst und andere für den Himmel vorzubereiten. Diese Rückkopplung, also da ist so eine Schleife drin, die geht über die Charakterentwicklung. Diese Rückkopplung der großen Lebenslehre vom selbstlosen Dienen, so sagt Ellen White. Der sich selbst verstetigende Effekt einer Bemühung für andere, den kennt jeder. Wenn ihr schon mal ein Referat gehalten habt, ich spreche jetzt nicht von der mütterlichen Fürsorge, da ist das sozusagen permanentes Programm. Aber jetzt für die Männer. Wenn ihr mal ein Referat gehalten habt, also Ideen vortragen musstet, die ihr zuvor aus eigener Erfahrung und aus Büchern gesammelt habt, dann bleibt das besser hängen bei dem, der das vorträgt, als den Hörern. Und die Ideen wirken nach. Also das hat ein Nachspiel. Wenn man sich mit irgendetwas stärker beschäftigt, dann bleibt das, weil die Wege ja schon gebahnt sind im Hirn, einfach hängen. Und das hat Folgen. Es ist also nicht einerlei, ob man etwas lediglich für sich oder für andere tut. Schon beim Vorlesen stellt sich dieser Effekt ein. Der Vorleser erinnert sich meist besser als der passive Zuhörer. Und Ellen White sagt, Selbstlosigkeit liegt aller echten Entwicklung zugrunde. Um diesen Effekt noch etwas besser zu verstehen, müssen wir noch weiter zurückgehen. Im Kapitel 3 der Genesis wird uns in einer Erzählung vorgeführt, dass bereits unsere Ureltern lernen mussten, mit dem Bösen umzugehen. Heinrich Heine sagt etwas maliziös. Die Schlange war die erste Privatdozentin, die einen Lernstoff anbot, der offiziell nicht vorgesehen war. Nicht erst Ellen White sagt uns, dass das Wissen um das Böse, also die Kenntnis um die Vermischung von Gut und Böse, an sich kein Segen ist. Ich habe ziemlich viele Bücher von der, denen Schwester Körner mal sagte, die gehören alle in den Giftschrank, als ich so erzählte, was ich da so stehen habe. Und Schwester Körner war in der Waldfriedengemeinde eine alte Dame, die auch Bildung genossen hat. Ellen White widmet einen ganzen Abschnitt dieser Einsicht über die Vermischung von Gut und Böse unter den wesentlichen Grundsätzen am Anfang ihres Buches Education. Das Buch ist im Übrigen dreimal jetzt übersetzt. Gerade am 5. Oktober ist die neueste Übersetzung vom Verlag veröffentlicht worden. Ich zitiere noch aus 1954, ich finde dieses Buch eigentlich super schön gemacht, sehr schlicht, sehr schmal, da passen gut die 270 Seiten rein, da sind 285 mit Fußnoten und hier ist dieses Inhaltsverzeichnis. Ich empfehle dieses Buch, also Ellen White hat dieses Buch empfohlen, ich würde sagen, das ist auch zu empfehlen. Auch heute ist die Manipulation unserer Sinne verlockend. Um mehr Weisheit, mehr Stärke geht es ja in dieser Gesellschaft ständig. Das müssen keine chemischen Substanzen sein. Am Anfang stand auch kein Apfel. Die verbotene Frucht ist ein Medium der Schlange, wovon sie selbst behauptete, dass dies ihr zu sprechen überhaupt erst erlaubt hätte. Also Ellen White kommt auf diesen Gedanken, weil sie erklären will, warum ist Eva so, im Englischen heißt es flabbergasted, also warum die ist so erstaunt, dass die Schlange da echt was anzubieten hat. Ja, wir haben ja meist diese Sachen anzubieten. Das sind die Medien, mit denen wir stärker werden. Wir können heute eintippen, Google, und meine Frau hat sich schon unabhängig von mir gemacht, weil sie braucht mich nicht mehr fragen. Um eine eigene Stimme zu erhalten, haben sich die Medien vervielfältigt. Die Frucht vom Baum der Erkenntnis ist heute ein Platzhalter für viele Früchte, die uns angeboten werden, um zu einer höheren Daseinsform zu kommen. Transformation ist ein Versprechen, das von vielen Seiten angeboten wird. Auch Ideologien, Moden, Meme haben all das im Dienste von solchen Versprechungen entwickelt. Paulus stellt im ersten Brief an die Korinther eines fest, und das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Text. Im 14. Kapitel bei Paulus, im ersten Brief an die Korinther, heißt es, Vers 20, liebe Brüder und liebe Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Böse geht. Das ist so wichtig, da bin ich jetzt ins Straucheln gekommen. Und ich habe hier einen Text abgeschrieben aus der neuen Luther und aus der alten. Und in der alten heißt es, liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Und im neuen heißt es, liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Also wir sehen schon, die Lutherbibel in der Übersetzung passt sich an, dass wir diesen Geschlechterunterschied nicht mehr machen, sondern seid Kinder, wenn es um Bosheit geht. im Verstehen aber seid vollkommen, sagt die 84er und die 2070er, 17er sagt, im Verstehen aber seid erwachsen. Paulus verwendet an dieser Stelle ganz bewusst das griechische Wort teleios, was vollendet, vollständig und vollkommen bedeutet, aber auch makellos, untrüglich, festbestimmt, erwachsen. Also seid im Verstehen teleios. Lasst euch nicht von jedem Wind der Lehre hin und her wehen, sondern wisst von euch selbst aus, worum es geht. Und da dies uns auf uns selbst gestellt, das heißt aus eigener Kraft das nicht gelingt, gibt es Erziehung, aber auch Bildung. Und davon spricht Ellen White tatsächlich, es geht um Zusammenarbeit. Ellen White spricht von Cooperation mit der Macht Christi, um der Macht der Schlange zu widerstehen. Also, liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, aber seid Kinder, wenn es um Bosheit geht. Flüchtet euch zu Christus. So wie das Kind am Bahnsteig den Papa erkennt und sagt, da. Christus versprach uns eine Wiederherstellung unserer moralischen Kräfte durch eine geistliche Wiedergeburt, die bis zum ewigen Leben reicht. Unser Anteil ist jetzt nicht, uns die Erlösung zu verdienen, aber zu verstehen, worum es geht. Das können wir nicht delegieren. Christus kam, sagt Ellen White, um zu zeigen, wie man die Menschen ihrer göttlichen Abstammung gemäß erziehen soll, wie menschliche Grundsätze und himmlisches Leben auf Erden zu verwirklichen sind. Es wäre aber ein Missverständnis aus der Häufigkeit und Intensität, mit der Christus von seinem Widersacher gesprochen hat, zu schließen, hier läge auch der Schwerpunkt christlicher Erziehung. Ja, natürlich, aus der listigen Schlange ist ein mächtiger Drache geworden. Aber die christliche Bildung darf nicht mit der ängstigenden Belehrung vom Einfluss des Teufels verwechselt werden. Und auch nicht in der einsamen Sorge um das eigene Seelenheil enden. Das tut Christus. Den Widersacher mit dem Hauch seines Mundes wird er erst beseitigen. Wir sind hier und heute aufgefordert, mit der Hilfe Jesu Christi einen altruistischen Charakter zu erwerben, der nie mehr verloren geht. Denn letztlich steht die Aufgabe der christlichen Bildung im Dienst der Erlösung. Nochmal Ellen White. Es sollte das Werk der Erlösung sein, im Menschen das Bild seines Schöpfers wiederherzustellen, ihn zu der Vollkommenheit zurückzuführen, in der er geschaffen war. Sie sollte die Bildung oder die Vollkommenheit, die Entwicklung von Leib, Seele und Geist fördern, damit die göttliche Absicht, die bei seiner Erschaffung gewaltet hat, verwirklicht werden können. Also hier greifen Erziehung und Erlösung ineinander. Und das ist der Zweck der Erziehung, das große Ziel des Lebens. Wenn wir jetzt gefragt würden, ist Vollkommenheit der Fokus lebenslanger Erziehung oder nicht doch die Frucht der Erlösung? Dann ist diese Frage so nicht richtig gestellt. Denn diese Fragestellung unterstellt doch, dass wir durch Erziehungsanstrengungen allein den vollkommenen Charakter niemals erreichen können. Und wenn man dann diesen Erziehungsauftrag als unvertretbar hinstellt, dann geschieht keine Erinnerung, keine Ermutigung und auch keine Ermahnung. Und wir haben ja gehört in der ersten Stunde, die eigentlichen Lernprozesse sind selbstständige Verlernen, was man falsch gelernt hat, wieder neu lernen. Zuerst mal erfüllt man die Regel, weil man seinem Papa gefallen möchte, aber die eigentlichen Lektionen sind ja nicht die, die wir in der Woche als Heft in der Hand halten, sondern das sind unsere Lebensthemen, an denen wir auch lange und mit Gebet arbeiten müssen. Es liegt also ein Missverständnis vor, wenn man diese beiden Dinge gegeneinander ausspielt, denn die Erlösung ist das Anliegen, mit dem sich letztlich alle Bildungsanstrengungen im Sinne von Meister Eckhart befassen sollten. Und nach adventistischer Auffassung ist das rechte Verständnis von Erlösung ein lebenslanger Prozess. Wir werden also in der achten Studienanleitung da nochmal drauf zurückkommen. Am 21. November. Ellen White schrieb 1903, das Wissen um die Erlösung ist die Wissenschaft aller Wissenschaften. Das ist der erhabenste Forschungsgegenstand, dem der Mensch sich widmen kann. Und das ist, wenn man überhaupt verstehen will, ein Reifungsprozess, der lange andauert. Man muss immer wieder darauf zurück und deshalb immer wieder Gesetz und Gnade. Immer wieder diese Reibung, wo wir dann manchmal auch schon denken, oh, das hängt mir jetzt aber zum Hals raus, das habe ich doch jetzt schon so oft gehört. Und dann gibt es doch noch was Neues zu entdecken. Salomo schrieb vor 3000 Jahren den denkwürdigen Satz, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Von hier bis zur Einsicht, dass Gott die Liebe ist, ist kein weiter Weg. Aber manchmal machen wir ihn lang. James Edson war ein schwieriges Kind. Der Rebell der Familie White. Er trat mit 15 in den Verlag Review and Herald ein. Sein Vater hatte den Verlag gegründet und er entwickelte langsam die Fähigkeiten eines Kaufmanns, aber er war auch ein Musikertyp, also man würde sagen lässig, cool. Er war der Rebell der Familie. Seine Mutter hatte immer wieder Grund zu klagen. Edson log, Edson verführte seinen Bruder Willi zum Lügen, weil er seine eigenen Schandtaten natürlich verbergen wollte. Edson war eitel, kaufte sich schon als erwachsener Mann ein Jahresgehalt, einen Mantel und marschierte in den Review and Herald und zeigte seine Garderobe. Und er hatte massive Geldprobleme. Also wenn wir heute sagen, Bailout, da wird irgendwie eine Firma gerettet. Das haben Ellen White und ihr Mann mit Edson machen müssen. Der hat also schon einiges vor die Wand gefahren. Dennoch blieb Edson immer Siebenten-Tags-Adventist. Er war immer dort, wo was los war, und das war Ende der 1880er Jahre, die stürmische Entwicklung der General Sabbath School Association, also der Sabbatschulvereinigung, also das, was wir hier machen. Da ging die Post ab und dennoch spielte Edson mit dem Gedanken, die Gemeinde zu verlassen. Seine Mutter ist in der Zwischenzeit 1891 nach Australien gesegelt. Sie wurde weggeschickt von der Generalkonferenz, weil Uriah Smith und Butler war Ellen White ein Dorn im Auge. Sie war ihnen zu kritisch. Die Männer wollten das Geschäft für sich erledigen und schickten diese Frau unter Vorwänden weg. Und sie, bitte? nach Australien. Und sie, also der neu gewählte Olsen hat ihr den Vorschlag gemacht, aber Uriah Smith hat den Olsen wiederum suggeriert, mach doch mal den Vorschlag, weil er wollte einfach, dass Ellen White von der Bühne verschwindet. Im Übrigen, Ellen White hat immer mit Männern gekämpft, aber das ist eine eigene Geschichte, die muss man bei Wikipedia mal nachlesen. Ich habe mir den Eintrag mal vorgenommen und ihn umgearbeitet und da könnt ihr dann auch die Quellen sehen. Dass sie eigentlich immer mit übermächtigen Männern gekämpft hat, die glaubten, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Edson dachte also daran, die Gemeinde zu verlassen, obwohl er viel Verantwortung hatte. Er war Vizepräsident dieser Sabbatsschulvereinigung und hatte also auch wieder Geschäfte zu tun. Und seine Mutter hatte Träume in Australien, die ihren Sohn betrafen, und sie hatte Angst darum, dass er wirklich weggeht und dann von Satan endgültig von der Familie getrennt und vom Glauben und vom ewigen Leben. Angeregt durch eine Schrift, Our Duty to the Colored People von 1891 von Ellen White, trat dann eine Bekehrung ein. Das schwarze Schaf der Familie hat mit 44 Jahren schließlich doch noch seine Bekehrung erlebt und engagierte sich von dem Moment an für die Bildungsarbeit unter Afroamerikanern. Edson heuerte ein Schiff an, The Morning Star, und schipperte 1894 mit diesem Dampfboot in das Mississippi-Delta. Er nutzte dieses Schiff als Wohnraum, Schulraum, Bibliothek, Kapelle. Das Schiff war ausgestattet mit Küche, Dunkelkammer, Druckerei und Lagerräumen. Und mit dem Gospel Primer brachten er und sein Team, also er hat das nicht alleine gemacht, farbigen Kindern das Lesen und Schreiben bei. Und das war der Turbo hinter der adventistischen Schul- und Erziehungsarbeit. Sie gründeten in Vicksburg in Louisiana die erste Schule, nicht auf dem Mississippi. Also die haben dann immer mit dem Boot angelegt, haben die Kinder da gehabt. Seine Frau und andere haben Unterricht gegeben und er hat Bücher geschrieben, die verkauft wie seine Mutter, und mit dem Geld das Werk vergrößert. Und dann haben sie die erste Schule in Vicksburg gegründet und daraus wurde 15 weitere Schulen, am Ende haben sie 50 Schulen gegründet. Während seine Mutter noch in Australien war und er im engen Briefaustausch mit ihr war. Was damals noch ein geniales Wagnis war, entwickelte sich ab 1897 zu einem rapiden Ausbau adventistischer Institutionen, nicht nur unter Farbigen. Zwei Leiter, Sutherland und Magan, also Donald Sutherland und Percy Magan, besuchten jetzt Edson. Das schwarze Schaf wurde jetzt zu einem Vorzeigeobjekt. Seine Institutionen guckten sich die Leute an und innerhalb von 3 Jahren versechsfachte sich die Zahl adventistischer Schulen auf 246 Schulen mit 7.400 Schülern. 1920 waren es schon 1.020 Schulen mit 38.000 Schülern. So kann Gott wirken. Ellen White macht in ihrem Buch Education deutlich, und das sind jetzt die Gedanken, die Ellen White zusammengetragen hat in Australien, Manual Schools, so hießen diese Schulen, wo man arbeitet und lernt gleichzeitig. Eine Idee, die sie von Oberlin hatte, aber die sie dann fruchtbar machte. Und ihr Sohn Edson, von dem sie erst dachte, aus dem wird nichts, der hat die Sache auf die Straße gebracht, weil die Männer in der Generalkonferenz erstmal sagten, Ellen White, du bist uns zu anstrengend. Ellen White macht in ihrem Buch Education deutlich, dass die Charakterbildung eine Aufgabe von großer Verantwortung und Dringlichkeit ist. Sie sagt uns, dass es, Zitat, nie zuvor so wichtig war, sich ernsthaft mit ihr zu beschäftigen wie jetzt, und verspricht gleichzeitig, dass, sobald die Erlösung vollendet ist, auch die göttliche Unterweisung in der Schule von Eden wieder aufgenommen wird. Dann würden wir erkennen, gleich wie wir erkannt sind. Erst dann würden uns auch Sachverhalte offenbar, die bisher noch verborgen und unklar sind, wie verschleiert. Paulus vergleicht unsere irdische Erkenntnis mit einem Spiegelbild und er denkt da an einen Messingspiegel aus Metall, das man so lange poliert, dass man etwas Schemen sieht. Dereinst werden Ganzheiten wie der Kosmos oder die Weltgeschichte, das Wirken der Engel oder die Früchte unseres eigenen Wirkens uns viel deutlicher vor Augen stehen. Auf der neuen Erde aber sind auch unsere Fähigkeiten des Dienens noch einmal gesteigert und ungeteilt. Dort dienen wir allein Gott.
Bitte um die PowerPoints. Ja, es geht ums Bibelgespräch. Wir sind, also ich muss doch hier stehen gehen. Wir sind als moderne Menschen heutzutage ja so gepolt, dass wir uns fragen, was bringt es überhaupt bei dem, was wir tun oder tun sollten, fragen wir uns das oft und das dürfen wir uns auch in Bezug aufs Bibelgespräch fragen. Und ich bitte um die nächste Folie. Ach so, die läuft schon durch. Ah, die soll nicht durchlaufen, bitte, automatisch, Entschuldigung. Stopp. Ja, habe ich vergessen, sorry. Ah ja, genau. Also, ich möchte euch wirklich ganz konkret fragen, wem, und ich bitte danach um Handzeichen, wem ist es so gegangen im Rahmen der Bibelschule, dass ihr euch gesagt habt, dass ihr erlebt habt, interessant gesagt habt, das wusste ich noch gar nicht. Also dieses Erlebnis, wer hat das schon mal gehabt? Ah, danke schön. Nächste Folie. Eine andere Möglichkeit. Eine Frage. Ich dachte mir, allein geht es so, aber jetzt entdecke ich, nein, andere haben das gleiche Problem. Wem ist es so schon gegangen in der Bibelschule? Dankeschön. Nächste Frage. Ich dachte, ich wäre allein mit meiner Ansicht, aber ich stelle fest, auch andere denken so wie ich. Wer hat das erlebt? Danke. Und dann die Sache, hier darf ich meine Meinung sagen und werde akzeptiert. Ist euch das so gegangen in der Bibelschule? Habt ihr das erlebt?
Auch das Gegenteil.
Okay, ja, denke ich mir, aber jetzt frage ich gerade nach dem, gell? Und die andere Frage ist, hier werde ich gehört, wie es mir gerade geht. Also, dass man auch von sich selber was mitteilen darf. Wem ist es so gegangen, dass er dafür Raum gefunden hat in der Bibelschule? Dankeschön. Hier lerne ich die anderen besser kennen. Wer verbindet diesen Gedanken mit der Bibelschule? Okay, dankeschön. Oder auch, wenn ich jetzt fremd bin in der Gemeinde, durch die Bibelstunde finde ich leichter Kontakt mit den Geschwistern. Und das Letzte ist, hier fühle ich mich den anderen nahe und zugehörig. Dankeschön. Nächste Folie. Das heißt, das, was ihr in der Bibelschule erlebt, das ist einerseits Annahme, aber auch Anteilnahme, das Aufgenommensein, Bestätigung auch, Erkenntnis und Gemeinschaft. Und ich finde, das ist sehr wertvoll, dass wir das hier in unserem Gottesdienst haben können. Und ja, es liegt mir am Herzen, dass viele Leute doch diesen Schatz auch erkennen und dabei sind und kommen. Und jetzt vor Corona, durch Corona stehen wir da ein bisschen vor neuen Herausforderungen und wie wir da mit umgehen. Da sagt der Christian noch was.
Ja, meine Frage geht darauf, was ihr letzte Woche hier gehört habt von Marcel Bataillé, der Roberta und dem Thilo Koch, fand ich sehr spannend. Und ich weiß nicht, wer sich dazu entschlossen hat, seine Adresse zu hinterlassen und mal schnuppern geht für uns. Ich guck mal rum, wer hat vor, da mal bei denen in die Gruppe hineinzuschnuppern? Also ich will das machen, wer macht das noch? Okay, wir sind noch zwei. Ich fand die Idee deswegen klasse, weil wir jetzt den Mittwoch zum Beispiel fürs gemeinsame Gebet schon haben, ohne in der Gemeinde sein zu müssen. Das Interessante an dieser Idee dieser Jüngerschaftsgruppen ist für mich nicht bloß, dass man sich ausbilden lässt, um dann den Kreis zu erweitern. Das ist sicher ein großer Effekt, aber auch, dass wir Gruppen in der Gemeinde bilden, also wenn man den Hauskreis zu Hause mit Essen und Vorbereitung bei sich, das hat natürlich was sehr Warmes, aber es macht auch Arbeit. Die Idee, dass man das über ein Zoom auch machen kann und dass man das mischen kann, fand ich sehr interessant. Und wenn wir uns hier in der Sabbatschule nicht mehr in Kreisen treffen, wie wir das bisher gemacht haben, am Sabbatvormittag, und jeder konnte wählen, so fände ich es schön, wenn wir diese Kreise zumindest in der Corona-Zeit, und wir wissen noch nicht, wann das zu Ende geht, so etablieren, dass wir beweglicher sind, dass wir auch unter der Woche einander sehen können. Ich finde diesen Donnerstagstermin sehr wichtig und ich habe mich gefreut, dass George da war und ich habe mich gefreut, dass wir diesmal 9 Leute waren. Fast schon zu viel für das Foyer, weil sonst hier im Raum haben wir mehr Abstand und können da auch problemlos miteinander ins Gespräch kommen. Ich würde der Gemeinde vorschlagen wollen, aber wir müssen darüber jetzt nicht schon beschlussfähig sein, sondern das soll ein Impuls sein, dass wir diese Ideen, die uns Marcel und sein Team vorgestellt haben, genauer anschauen, Erfahrungen sammeln, einzelne und dann nochmal berichten, ob wir das nicht auch für uns in der Sabbatschule als einen Weg in der Corona-Zeit nehmen können. Komm mal her, wir schließen zusammen ab. Lasst uns ein Gebet sprechen und dann auseinandergehen. Fängst du an?
Unser großer Gott und himmlischer Vater, du hast gehört, was wir heute hier besprochen und gesprochen haben, dass wir erkennen, dass du der Ursprung aller Weisheit bist und dass wir dich als Lehrer brauchen. Und wir bitten dich für unsere Einrichtung, Bibelgespräch im Gottesdienst, dass es doch weiterhin fruchtbar ist und weiter gedeiht, auch unter den neuen Umständen, dass du deinen Segen dazu gibst und deine Gemeinde auf diese Weise weiterführst.
Lieber Vater, du hast uns mit James Edson ein Beispiel gegeben, dass Beharrlichkeit sich auszahlt und dass wir nie wissen, wann der Startpunkt wirklich ist. Wir reden immer wieder von Spätregen und wünschen uns, dass wir der Stadt Bestes tun können. Segne uns und hilf uns in der Bibelschule. Hilf uns, dass wir alle Anstrengungen der Gemeinde zuletzt auch in die eigene Verantwortung nehmen können. Denn Vorbilder nehmen wir uns selbst. Und Bildung, ja, jedes Lernen ist eine Aktivität, die von uns selbst ausgeht. So bitte ich dich für die Bibelschule, dass du uns Mittel und Wege zeigst, wie wir sie lebendig halten können. Und hab Dank im Namen Jesu Christi, dass wir Bücher haben wie die von Ellen White, sogar neu übersetzt, dass es sich lohnt, sie neu in die Hand zu nehmen und zu studieren. Ich lobe und preise dich aber vor allem, dass wir den Lehrer aller Lehrer kennen dürfen, der uns immer wieder neu inspiriert, zusammenzukommen, über dein Wort zu reden. Wir loben und preisen dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Wenn wir auseinandergehen, können wir aber noch unser letztes singen, was angeschlagen ist, Lied Nummer 379. Ich lade euch dazu ein. Ich möchte euch zum Abschluss noch das Angebot machen, dass ihr eure Freigebigkeit zeigen könnt, indem ihr beim Ausgang die Gaben gebt für die Mission, für die Bibelschule und auch für die Gemeindekasse. Ihr dürft Platz nehmen. Lieber Albrecht, danke, dass du uns heute musikalisch begleitet hast. Wir hören sicher noch ein Stück. Und so wie ich mit einem Liedtext begonnen habe, möchte ich auch mit einem Liedtext schließen in Gedichtform. Aber ich lese nicht alles vor. Wer zu Hause nachlesen möchte, das